Deutschlandfunk Interview.
Bis 2021 war Sebastian Fiedler Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Seit 2021 ist der SPD-Politiker Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestags, Wahlkreis Mülheim, Essen in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Fiedler, die Behörden haben die sogenannten Reichsbürger offenbar im Griff. Inwieweit beruhigt Sie das?
Na, das wäre jetzt zu kurz gesprungen. Wir müssen schon sagen, hier ging es um Terrorismus und nicht nur um irgendwelche Reichsbürger oder so etwas. Das muss ich nochmal deutlich herausschärfen. Also Bildung einer terroristischen Vereinigung, das ist nochmal ein bisschen was anderes, als in großen Anführungszeichen nur über extremistische Bestrebungen zu sprechen. Aber generell gilt natürlich, dass diese Reichsbürgerszene vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Deswegen steht da ja unter anderem auch in den entsprechenden Berichten immer drin. Deswegen kennen wir die Zahlen unter anderem.
Was war denn sicherheitspolitisch jetzt das Besondere an dieser Razzia?
Die riesengroße Herausforderung und das große Ausmaß. Das ist das, was auch Kollegen des Bundeskriminalamtes schildern. Also Sie müssen sich ja vorstellen, hier wird über Monate mit verdeckten Ermittlungsmaßnahmen gearbeitet, die jeweils vom Staatsanwalt im Laufe des Verfahrens zum Generalbundesanwalt jeweils bei Gericht beantragt werden müssen. Dann müssen Sie Observationen, verdeckte Maßnahmen durchführen. Sie müssen eine riesengroße Ermittlungsakte führen. Sie müssen Durchsuchungen für 130 Objekte vorbereiten, jeweils ganz aktiv. Also da könnte ich fast die ganze Sendezeit für brauchen, um Ihnen zu erklären, wie wahnsinnig arbeitsintensiv, akribisch da gearbeitet werden muss. Und dass das bis zum Ende erfolgreich durchgeführt werden kann, dass also auch beim Untersuchungsrichter die entsprechenden Haftbefehle halten, wie man so sagt, also das heißt bestätigt werden, das zeigt doch, dass da ein großer Ermittlungserfolg erreicht werden konnte.
Vor dem Hintergrund, was Sie gerade beschrieben haben, die Zunft mag sich ja gefreut haben, aber wie kann es sein, dass dann Heerscharen von Journalistinnen und Journalisten über die Razzia informiert waren?
Ja, da gibt es im Moment eine sehr merkwürdige Erzählung, die im Netz so kursiert. Das eine hat genau mit dem anderen zu tun. Wenn Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen unterhalten, die im Bereich des investigativen Journalismus unterwegs sind, dann werden Sie Ihnen erklären, dass Sie auch ohne die polizeilichen Ermittlungen schon lange sich um diese Szene gekümmert haben, und zwar aus der journalistischen Perspektive. Und dann ist es nicht nur in diesem, sondern auch in anderen Fällen so, dass Sie dann natürlich sehr viele Informationen bekommen und auch Informationen bekommen, die auch die Polizei hat. Und dann irgendwann auch Einzelne von denen mitbekommen, dass es da zu Durchsuchungen kommen kann. Also was jedenfalls ich als gesichert ausschließe, ist, dass die Erzählung stimmt, so wie sie teilweise im Internet verbreitet wird. Es hätte von Seiten der Behörden oder Ministerien eine aktive Einschaltung der Journalisten gegeben. Das halte ich für einen kompletten Mythos.
Warum können Sie das ausschließen?
Weil ich sehr, sehr viele Gespräche dazu geführt habe, unter anderem auch in Kreisen der Journalistinnen und Journalisten. Deswegen habe ich Ihnen gerade andeutungsweise erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass eben viele davon wussten. Und die Richtung ist eben eine andere. Sozusagen das diskreditiert, die Erzählung diskreditiert die Arbeit der Journalisten, wenn man glaubt, sie seien darauf angewiesen, dass ein Ministerium Ihnen Bescheid sagt. Dieser Fall, den kenne ich allerdings aus dem nordrhein-westfälischen Innenministerium, wenn es um Razzien gegangen ist. Da hat man tatsächlich vorher Journalistinnen und Journalisten Bescheid gesagt. Das ist etwas völlig anderes, das hat hier nicht stattgefunden.
Also das war jetzt kein Fall zum Winkel?
Es war kein Fall Herbert Reul und Shisha-Razzia.
Oder das, genau. Wie wirken solche Zugriffe in der rechtsextremistischen oder rechtsterroristischen Szene?
Das werden wir jetzt sehen. Die rechtsextreme Szene hatten Sie ja gerade am Telefon in Form eines Mitglieds des Bundestages der AfD. Und vielleicht kann ich das mal herausgreifen, um ein paar Sachen da so ein bisschen so zurechtrücken. Das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, weil ich persönlich ordne die AfD dem Rechtsextremismus zu, so wie es auch das Bundesamt für Verfassungsschutz tut. Herr Kurier hat da nicht so ganz mit der Wahrheit gespielt, weil ich selber viele Reden im Bundestag gehört habe, wo man das Bundesamt für Verfassungsschutz geradezu lächerlich macht, als politisch instrumentalisiert beschreibt, vergessen wird in der Erzählung nur häufig, dass es gerichtlich bestätigt ist, diese Einschätzung, und eben nicht nur vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Und man kann an diesen Verteidigungsreden, wie wir die vorher in Curio vorhin gehört haben, erkennen, dass der Rechtsextremismus insgesamt in Aufruhr ist und nervös wird, weil er versucht, ja ein Phänomen des Terrorismus hier zu relativieren. Und die Relativierung kann man auch erklären. Sie funktioniert derzeit so, dass man versucht, diese Ziele als lächerlich zu diskreditieren. Das täte man ja bei keinem anderen Extremismus oder Terrorismus. Man würde ja nicht sagen, es sei ein lächerliches Ziel, einen Gottesstaat zu errichten und das sei völlig abstrus und würde nicht funktionieren, sondern die Gefahr entsteht ja dadurch, dass dort einzelne Gewalttaten aus dieser kruden Idee heraus entstehen. Und die sind relativ real gewesen und das kann man auch nicht dadurch diskreditieren, dass man sagt, am Tag seien nur so und so viele Waffen gefunden worden oder so etwas. Man darf nicht vergessen, all diese Vorwürfe, die es gegeben hat, auch gegen Frau, gegen die ehemalige Abgeordnete, die nicht nur eine Zuschreibung gewesen sind, finden sich wieder in Ermittlungsakten. Und diese Ermittlungsakten haben jetzt beim Bundesgerichtshof, beim Ermittlungsrichter gelegen und sind dort bestätigt worden. Das heißt, es kann hier nicht in Zweifel daran gehen, ob diese Vorwürfe des Terrorismus irgendwie zu relativieren sind.
Das ist die Verbindung in die Politik. Herr Fiedler, was muss für diejenigen gelten, die im Namen und im Auftrag des Staates eine Waffe in die Hand nehmen?
Für die muss gelten, dass sie mit beiden Beinen und zwar äußerst fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen. Und daran darf es keinerlei Zweifel geben. Wir führen diese Diskussion ja schon seit längerer Zeit, als es um rechtsextreme Chatgruppen unter anderem gegangen ist. Ich selber habe in meiner alten Funktion auch beim Bund Deutscher Kriminalbeamter einen öffentlich ausgetragenen Streit mit dem Innenminister Horst Seehofer darüber geführt, dass man auch mal wissenschaftliche Untersuchungen zulassen muss und sich und da nicht ängstlich vor sein muss. Es gibt im Moment sehr, sehr viele Maßnahmen, um hier diese, wie man so schön sagt, Resilienz der Sicherheitsbehörden noch zusätzlich zu erhöhen. Wir haben im Koalitionsvertrag stehen und werden das auch umsetzen, eine Stelle eines Polizeibeauftragten auf Bundesebene zu schaffen. Ich selber arbeite gerade mit an einem Gesetz zum Hinweisgeberschutz. Also da, wo man feststellt, es gibt negative Entwicklungen, müssen Leute, die einen Hinweis geben, auch entsprechend geschützt werden. Und die Innenministerin arbeitet gerade an einer Verschärfung des Disziplinarrechts, um diejenigen, die erkannte Verfassungsfeinde sind, auch schneller aus den Sicherheitsbehörden zu entfernen.
Herr Fiedler, inwiefern ist der Gesellschaft bewusst, ist das angekommen, dass wir uns inzwischen in einer Zeit des Rechtsterrorismus befinden, vergleichbar vielleicht mit den Verbrechen der Linksextremisten Ende der 70er Jahre?
Ich würde einen Schritt weitergehen und würde sagen, die Gefahr ist noch bedrohlicher, so abstrus das auch klingen mag, noch bedrohlicher als die durch die RAF. Weil der Unterschied, es hängt zusammen mit dem, was wir gerade besprochen haben. Hier entsteht eine Form des Terrorismus oder ist schon entstanden aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Also man versucht Leute aus den Institutionen zu bekommen, aus denen, die das Gewaltmonopol verkörpern. Das ist der große Unterschied hier und das macht die Bedrohlichkeit hier aus. Ich hoffe, dass es allen klar ist und dass wir nicht erst vor einer Situation stehen, wo etwas Schlimmeres passieren muss. Denn wir müssen uns bewusst sein, die Sicherheitsbehörden haben hier Schlimmeres verhindert. Das ändert aber an der Bedrohung nichts. Also das heißt, dieser Verschwörungsextremismus, ich will das etwas präzisieren, ist ein rechter Verschwörungsextremismus. Es ist nicht der klassische, althergebrachte Rechtsextremismus, sondern hier mischen sich verschiedene krude Verschwörungsmythen miteinander und auch verschiedene Szenen miteinander, von denen wir noch mehr verstehen müssen. Wir müssen noch mehr verstehen, wie die Radikalisierung funktioniert, wie wird dort angeworben, laufen dort Leute zufällig mit in diesen Extremismus herein und aus diesem Nährboden heraus entsteht auch Terrorismus. Und da gibt es keinen Moment, bleibt da Raum, um sich über solche Leute einfach nur lustig zu machen oder das ins Lächerliche zu ziehen. Es ist und bleibt eine große Bedrohung.